Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Wir haben mittlerweile die 49. Folge und ich begrüße André bei mir im Studio.
Moin.
André, wie geht's dir?
Ja, soweit so gut. Der Frühling steht vor der Tür, habe ich das Gefühl.
Ich wollte gerade sagen, wir sitzen hier auf dem Dachboden und die Sonne scheint durchs Fenster. Also der Frühling kann auch kommen. Ich war letzte Woche ein wenig im Garten. Also es will auch alles sprießen und irgendwie gedeihen. Also das, ich glaube, der Frühling, der steht uns kurz bevor.
Ja, man hat irgendwie wieder richtig Energie, habe ich das Gefühl.
Ja, stimmt.
Ja, genau. Also die Krankheitswelle wird langsam hinter sich gelassen und es kann losgehen.
Ja, man hört es noch ein bisschen. Entschuldigung dafür, ich bin noch etwas verschnupft. Aber ich glaube, das werden wir in diesen beiden Podcast-Folgen jetzt irgendwie zusammen hinkriegen.
Genau, die letzte Folge haben wir ja ausgelassen, um deinen Geburtstag gebührlich zu feiern.
Haben wir auch ordentlich getan.
Ja, das war schön.
Also der 18.02., genau. Das leider, tut uns leid, unsere letzte Folge einmal ausgefallen. Aber wir wollen sagen, wir hatten guten Grund.
Genau.
Und wollten das nicht übers Knie brechen und irgendeinen Content liefern, der irgendwie kein Fleisch am Knochen hatte, so wie wir es gesagt haben, sondern wir haben dann in Ruhe Geburtstag gefeiert. Heute soll es ein bisschen mehr Fleisch am Knochen geben. Wir wollen euch nämlich etwas bieten, was wir uns so ein bisschen abgeguckt haben. Wir haben beide Fest und Flauschig gehört oder Baywatch Berlin oder ich glaube, es ist bei den Hackies. Es gibt da irgendwie so eine Top 5, ne?
Ja, immer mal wieder in verschiedenen Podcasts.
Ja, eine Top 5. Und wir haben gedacht, wir brauchen eine Top 10. Und zwar eine Top 10 der wichtigsten Dinge, die wir nach einer Krebsdiagnose tun würden. Also sofort nach einer Krebsdiagnose, egal welche Krebsdiagnose, die André und ich, das ist auch wichtig, das haben wir eben auch nochmal gesagt, es ist irgendwie bei uns eine persönliche Top 10 jetzt.
Genau, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Man muss einfach sagen, unsere Erfahrung, alles, was wir erlebt haben, haben wir individuell mal eine kleine Liste gemacht und die gehen wir einfach mal gleich durch. Schauen wir mal, ob wir dieselben Punkte gesetzt haben.
Genau, wir haben unterschiedlich, also wir haben eine Top 10 gemacht, 10 für weniger wichtig zu 1, Top 1 sehr wichtig. Mhm. André hat eine Liste gemacht und ich habe eine Liste gemacht.
Ja. Und wir haben sie noch nicht gegenseitig angeschaut.
Nein, genau. Keiner weiß, was der andere gemacht hat. Das finde ich jetzt auch am spannendsten, ob wir da wirklich gleich ticken.
Ja, oder auch ganz andere Punkte haben vielleicht.
Ja, genau. Das kann ja, genau. Es sind ja nicht eine Top 10 und also nicht 10 Schlagwörter gewesen und wir haben die sortieren dürfen, sondern wir haben die tatsächlich getrennt voneinander entwickelt. Und fangen wir mal an bei 10, oder?
Ja, wer legt los?
Ich kann anfangen.
Ja,
also ich kann anfangen, weil ich gerade den Zettel, also wenn es ein bisschen knistert, wir haben tatsächlich etwas vorbereitet. Ja, also ich fange mal an mit meinem Platz 10 der wichtigsten Dinge nach einer Krebsdiagnose.
Dazu noch einmal gesagt, das ist vielleicht Platz 10, also im Grunde genommen die unwichtigste Position, aber die trotzdem natürlich wichtig ist.
Ich hätte 50 machen können, also wirklich 50 und ich habe, wir haben auch gesagt, wir machen so, ich sag mal grobe Oberthemen und erklären noch, was sich dahinter verbirgt.
Genau.
Aber es gibt viele Dinge. Also wenn ich das jetzt ins Klein-Klein gepackt hätte, hätte ich... Ich sag mal, hättest du jetzt Tumoranalyse sowas in ein Detail gepackt, hätte ich 1000 Gründe
Ging
machen.
Ging mir auch so.
Ja, das war echt verrückt. Ja,
und schieß mal los.
Ja, ich schieß los. Also, mein Punkt 10 ist psychologische Unterstützung annehmen.
Ja, habe ich auch. Ganz, ganz woanders, glaube ich, noch viel weiter vorne. Aber habe ich auch.
Also bei mir, ich habe da ein bisschen was zu geschrieben vielleicht noch. Also Krebs betrifft nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. Psycho-onkologische Betreuung kann helfen, mit Ängsten, Wut oder Unsicherheiten umzugehen. Ich finde, das kommt oft viel zu kurz, diese psychologische Unterstützung. Ich meine, ich habe ja auch schon viel durchgemacht, ne? Vater vor der Geburt gestorben, dann Oma, sehr krasser Bezugspunkt von mir, dann mit meinem Großvater, dann gescheiterte Beziehung und.
Mhm.
Und du hast immer alles mit dir selbst ausgemacht.
Ja.
Oder wie ich in der Anfangszeit ja eigentlich nur mit bestem Freund und Sarah und so, und also als die Diagnose kam.
Mhm.
Und man muss sich aber auch eingestehen, irgendwann, dass du manche Dinge nicht allein schaffen kannst.
Ja, wo man jemand von extern und jemand Professionelles auch braucht.
Genau, ich hatte ja, wie gesagt, die Anfangszeit, die eigene, diese innere Bubble und dann natürlich noch Doris, meine Heilpraktikerin, die ich jede Woche gesehen habe und natürlich da dann auch immer mit ihr gesprochen habe. Es war eine externe Person, genau, die nicht im Freundeskreis war. Mhm. Sie war sehr isoliert, wir waren sehr isoliert in dem Raum. Also das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf und wo man wirklich, und deswegen habe ich das Wort unterstützen mit ihm reingemischt, ja auch das eher als Unterstützung sehen muss und nicht als Schwäche oder irgendwas, weil ich glaube, so kommt das oft immer rüber. Ja. Ne? Also es ist kein Schwächepunkt.
Ja, ich habe tatsächlich am Anfang meiner Diagnose auch, ich glaube, 3-4 Monate tatsächlich gebraucht. Also ich hatte leider nicht das Glück, dass mir eine psycho-onkologische Unterstützung direkt im Krankenhaus angeboten wurde. Genau, also ich bin dann privat irgendwann losgestiefelt, aber auch, wie gesagt, erst so nach 3-4, vielleicht sogar 5 Monaten, als ich dann irgendwie gemerkt habe, so dieser erste Schock, überwunden habe ich ihn auch nicht, aber dieses, man hat erstmal damit gelernt zu leben und da ist irgendwas aufzuarbeiten, was man nicht nur durch Gespräche mit Freunden, Familie und Co. Organisieren kann, sondern irgendwie, ja, wie gesagt, jemand Professionelles von extern braucht, der oder die einfach zuhört. Und da bin ich dann auch regelmäßig hingegangen, habe tatsächlich aktuell mal eine Pause eingelegt. Und also, weil dann für den Punkt dann erstmal alles ausgesprochen war und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, also in der Bewältigung der Geschichten, aber auch viele andere Sachen kommen dann ja hoch, wenn man dann erstmal irgendwo da sitzt.
Also ich bespreche auch viel Privates, also das ist nicht nur, das ist jetzt nicht nur der Krebs, ne? Weil das hängt ja auch alles irgendwie zusammen. Also,
genau.
Ja, warte, das war mein Platz 10, aber welchen Platz hat es bei dir genau gehabt? Das hast du jetzt nicht gesagt.
Das ist bei mir Platz 6 tatsächlich. Oh, ich habe aber noch ein bisschen weiter dann da ausgeführt, ja. Das können wir dann ja dann später nochmal machen. Also psychologische Belastung und Bewältigung habe ich so ein bisschen den Punkt genannt, aber dann auch psychologische oder psycho-onkologische Hilfe. Und auf dem Tipp Bewältigung oder so können wir dann ja später nochmal.
Ja, angehen. Genau, aber du hast es schon mal sehr weit oben gerankt.
Also. Ja, weil ich gemerkt habe tatsächlich nach der ersten Selbstbewältigung, sage ich mal, da ist es ja eigentlich, die ganze Diagnose ist ja mit dir passiert. Du rutschst ja in irgendwas rein und dann kommst du immer weiter, du bist in irgendwie so einem Strudel drin und erst wenn die Diagnose ein paar Wochen her ist, die Therapie dann toi hoffentlich anschlägt und du so ein bisschen durchatmen kannst, da konnte ich mich dann wieder so ein bisschen um mich selber kümmern und da habe ich dann halt auch gemerkt, da ist was aufzuarbeiten und diese Ängste, der Blick nach vorne, also da bin ich dann halt auf die Suche nach Hilfe gegangen.
Genau, und es ist auch kostenlos, also jedes große Zentrum hat irgendwie so eine Anlaufstelle, wo man sich mal melden kann, aber es gibt auch einzelne niedergelassene psycho-onkologische Betreuung. Ja, sehr gut. Dann kommen wir zu deinem Platz 10.
Ja, mein Platz 10 habe ich genannt Abschied oder beziehungsweise die Beschäftigung mit dem Lebensende. Ein hartes Thema und vielleicht auch bei mir bei Platz 10, weil im ersten Moment war das natürlich, also im ersten Moment der Diagnoseverkündung war das eigentlich sehr akut.
Mhm.
Man wusste ja überhaupt nicht, was einen jetzt erwarten würde. Jetzt natürlich mit diesen, nicht ganz 1,5 Jahren, aber fast 1,5 Jahren Therapie rückblickend gesehen, was sind die wichtigen Schritte und diese Top 10, die wir jetzt zumindest verfasst haben, würde ich sagen, diese Beschäftigung, diese Gedankengänge, sich mit dem Lebensende zu beschäftigen, wie will ich meine verbleibende Zeit verbringen, oder wie bereite ich mich irgendwie auch auf den Abschied vor? Habe ich gewisse letzte Wünsche? Ich weiß, du hattest schon mal genannt, dass du im Krankenhaus selber dir schon irgendwo Bilder deiner Beerdigung irgendwie im Kopf hattest. Das ging mir auch so. Das habe ich erstmal weggeschoben. Und ich schiebe es tatsächlich bis heute immer mal wieder weg, aber ich weiß, mit so einer Erkrankung muss man sich damit beschäftigen. Ich selber bin jetzt noch nicht irgendwie auf ein Hospiz zugegangen, aber grundsätzlich sich bewusst zu machen, du bist palliativ erkrankt oder du hast eine Krebsdiagnose, egal wie sie dann irgendwo geheilt werden kann oder auch nicht. Du bist ja erstmal mit einem potenziellen Lebensende konfrontiert und machst dir zwangsläufig deshalb Gedanken. Und dadurch wird dir bewusst, wie wichtig dir das Leben ist auf der einen Seite, aber auch, was dir vielleicht noch fehlt, was du noch machen willst, welche Wünsche du noch hast oder was noch nicht ausgesprochen ist. Und das meine ich so mit dieser Beschäftigung mit diesem ganzen Thema. Sehr, sehr, sehr schwerer Punkt 10.
Sehr, ne? Sehr schwerer Punkt 10, so dass er bei mir das gar nicht in die Top 10 reingeschafft hat.
Weil du es wegdrückst.
Weil es sich wegdrückt, genau. Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum, ich sag mal, mein Freundeskreis und so auch so ziemlich positiv ist und gar nicht kapiert, dass ich eigentlich morgen sterben könnte oder übermorgen, weil ich selber das, ich selber habe dieses Motto, gestorben wird nicht.
Mhm.
Haben wir eben ja auch gerade gehabt, ne?
Habe ich ja auch grundsätzlich, ja. Aber die Diagnose auf dem Zettel ist da und sich zu vergegenwärtigen, was vielleicht noch erledigt werden soll oder generell dem Tod vielleicht offen zu begegnen, habe ich schon von anderen gehört, hilft ihnen auch einfacher durchs Leben zu gehen.
Ja, dafür brauche ich vielleicht noch. Also ja,
Das ist eine sehr individuelle Geschichte, ja. Auf jeden Fall. Also, und ich kann ja auch nicht sagen, dass ich damit jetzt das Thema einmal bearbeitet habe und dann ist durch, aber man hat da schon mal drüber nachgedacht und kommt mal mehr, mal weniger vor. Aber das meine Top 10, Punkt 10.
Okay, dein Punkt 10. Ja. Dann komme ich mal zu meinem Punkt 9.
Ja.
Ja, das geht ein bisschen in deine Richtung, aber halt nicht so krass. Bei mir ist es ein bisschen technischer oder wirtschaftlicher. Ich habe nämlich geschrieben, Punkt 9, eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht haben oder prüfen, ob man die überhaupt gemacht hat oder die nochmal irgendwie checken.
Mhm.
Bei mir ist aber eher der Hintergrund, ja, dass eigentlich viele nicht darüber nachdenken, ob sie das haben. Und wenn man es dann braucht, dann ist es meist nicht da oder dann ist derjenige wirklich abwesend oder so schwer krank, dass er die Entscheidung nicht mehr so treffen kann.
Ja.
Das aber dann wichtig ist, weil zum Beispiel können Angehörige dann gar nicht auf die Intensivstation, weil wenn sie diese Verfügung dann gar nicht haben dafür. Oder du musst irgendwas mit der Krankenkasse regeln, dann haben die Vollmachten dafür nicht.
Mhm.
Ja, sei es dann Konto, ne? Also du kannst ja auch zum Beispiel vielleicht den ersten Monat musst du das Medikament erstmal selbst bezahlen, bevor die Krankenkasse das zurückzahlt oder irgendwas.
Mhm.
Dass solche Dinge dann irgendwie getan werden können, während du, keine Ahnung, bei mir, wenn ich in Heidelberg oder in Köln im Krankenhaus liege, ja, das sind dann so Dinge, die dann ja von irgendwem gemacht werden müsste. Ne? Oder, ich sag mal, haben wir beide auch schon längst durchgesprochen, wenn ich hier in der Nähe in ein Krankenhaus kommen sollte, dann hast du mir den Wunsch abgenommen, ich will dann nach Köln oder nach Heidelberg, ne, dass du mich da hinbringst.
Ja.
Und solche Sachen oder irgendjemand aus dem nahen Umfeld mich da hinbringt. Aber das muss dann irgendwie genannt werden, dass diese Verlegung oder so, das auch gemacht werden kann, wenn ich zum Beispiel mit Gehirnmetastasen die Augen verdrehe. Ne?
Ja.
Also,
ist ein wichtiger Punkt.
Ja.
Und man hat das gar nicht so im Schirm. Eigentlich gilt das für jeden, egal ob er krankt oder nicht. Als ich mich damit beschäftigt habe, ist bei mir übrigens der Punkt 8, Vorsorge oder Vorsorgevollmacht.
Punkt 8.
Testament.
Das ist ja nah dran.
Genau.
Ja.
Also und sowieso alle anderen Dinge, die halt irgendwie noch geklärt werden müssen. Aber in erster Linie so rein rechtlich abgesichert. Also wir waren tatsächlich dann beim Notar, haben eine Vorsorgevollmacht auch tatsächlich dann ganz adäquat rechtlich absegnen lassen mit einer Notarin dann in dem Fall. Und ja, das war mir wichtig. Da ist dann halt im Grunde genommen auch, wie du schon sagst, eine Patientenverfügung drin, mein Wille, wie man dann damit umgeht. Aber auch letztendlich finanzielle, rechtliche Möglichkeiten, die meine Frau überhaupt bevollmächtigen, gewisse Sachen
zu machen. Selbst für euer Kind. Also es gibt da eine ganz, ganz spannende Folge von uns mit Mara.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, welche Folge das ist, aber die sehr am Anfang.
Kann man nochmal verlinken.
Ja, weil ich nämlich mich da am Anfang auch sehr mit beschäftigt habe.
Ja.
Genau, da ist aufgefallen, dass viele in unserem Umkreis oder Verwandtenkreis das auch gar nicht hatten. Ne? Also das ist wirklich nicht nur was für eine Krebsdiagnose.
Genau, da will ich sogar nochmal einwenden. War auch Thema unter anderem in dem Podcast, dass per se mit dem 18. Lebensjahr, also der Volljährigkeit, man oftmals denkt oder Eltern oftmals denken, das ist ja mein Kind.
Ja, ja, der ist jetzt 20 oder so.
Der ist jetzt 20 ja. Und verunglückt vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber ist ja immer noch mein Kind. Da kann ich ja irgendwie mitbestimmen. Rein rechtlich ist dem nicht so, außer es besteht eine Vorsorgevollmacht oder ähnliche Bemächtigung der Eltern. Und ja, wird einem nirgendwo beigebracht, da stolpert man drüber oder es erzählt einem jemand. Aber ich denke, dass es viel wichtiger ist, das überhaupt mal in die breite Gesellschaft zu tragen.
Ja.
Dass für auch ja, 18-Jährige ab der Volljährigkeit im Grunde genommen sowas wichtig ist.
Ja.
Ist.
Nee, hast du recht. Also wie gesagt, die Folge ist echt hörenswert und sehr informativ.
Genau. Mein Punkt 9 ist ein ähnliches Thema. Sozialrechtliche Ansprüche und Finanzielles.
Ist mein Punkt 3.
Ja,
ja, ja.
Wahnsinn. Ja, ich habe meine Punkte erstmal niedergeschrieben und dann so ein bisschen sortiert. Und ich dachte mir, als ich mich in den Vergangenheits-André hineinversetzt habe im Krankenhaus, das war nicht eines der ersten Themen, die ich angegangen bin oder die mich beschäftigt haben. Aber grundsätzlich diese ganzen Themen um eine Arbeitsunfähigkeit, eine Krankmeldung, Krankengeld. Mhm. Mir war nicht bewusst, also doch über 6 Wochen Krankengeld oder Vorzahlung, das ist ja kein Krankengeld, sondern Arbeitsentgeltvorzahlung, dann die ersten 6 Wochen, das wusste ich noch. Aber mit Krankengeld war ich vorher nie konfrontiert. Wie lange und wie läuft das dann mit den Versicherungen ab und so weiter und so fort. Das war mir nicht bewusst. Das kommt aber zwangsläufig dann auf einen zu. Einen Schwerbehindertenausweis habe ich da noch mit reingepackt.
Ja.
Sollte man auch oder kriegt man oftmals empfohlen, von Anfang an gleich zu beantragen. Damit hat man dann auch steuerliche Vergünstigungen und sonstiges. Aber auch das Thema so Berufsunfähigkeit, eine Pflegestufe, eine Erwerbsminderungsrente, das sind alles Themen, die auf jeden Fall angegangen werden müssen.
Ja, und man kriegt Krankengeld. Ne? Also wenn man dann, also das ist, manche denken dann, oh, wenn dann die 6 Wochen oder was das auch immer ist, dann rum ist, dann gibt es nichts mehr, aber dann gibt es ja noch was. Also da muss man sich, haben wir auch 2 Folgen mitgemacht mit der Bremer Krebsgesellschaft, mit Lydia, kann man sich auch anhören bei uns.
Das sind ja Themen, die gerade bei einer längeren Erkrankung zwangsläufig kommen. Weil Krebs ist oftmals gleichzeitig ein Urteil für eine Armut irgendwo. Ne? Also dass man nicht mehr arbeiten kann.
Auf jeden Fall erstmal eine lange Behandlung. Das ist ja nichts, was irgendwie nach 2 Wochen erledigt ist, sondern das hat immer, egal welche Therapie man bekommt, erstmal muss man, das haben wir eben schon mit Punkt 10 gehabt bei mir, psychologisch oder psychisch damit klarkommen. Dann muss man die Therapie beginnen und das nimmt alles seine Zeit. Und bei mir muss ich auch ehrlich sagen, wo die gesagt haben im ersten Krankenhaus, du hast noch 3 bis 4 Monate, da habe ich mir, also an Arbeiten, das wird jetzt nicht mehr in der Top 100 auftauchen. Ne? Also das war ganz weit weg. Nochmal in so ein Teams-Meeting und sich da den Quatsch anhören. Nee. Also das war komplett weg. Ja, aber interessant, das ist dein Platz 9, ne? Und mein Platz 3. Also
ich kann nochmal. Es ist natürlich, je länger, also aus heutiger Sicht wäre das wahrscheinlich auch in meinen Top 3.
Ja.
Aus damaliger Sicht, und so bin ich irgendwie so ein bisschen herangegangen, was ist jetzt zu dem Zeitpunkt der Erstdiagnose oder die Wochen danach wichtig? Da ist das, wie gesagt, da passiert das ja mit dir. Und dann bist du halt erstmal in der Arbeit, Entgeltvorzahlung und dann das Krankengeld. Und danach beschäftigst du dich erstmal irgendwann damit. Aber das sind natürlich Themen, die essentiell sind.
Ja, das ist wichtig. Also selbst, wie gesagt, auch dieser Behindertenausweis und sowas. Also den habe ich auch sofort mit dem ersten Arztbericht habe ich den beantragt. Und nie bereut und auch viel genutzt. Ne?
Ja. Also. Mein Punkt 8 haben wir ja gerade schon gehabt mit der Vorsorge. Von daher, was ist dein Punkt 8?
Was war das genau noch?
Das war der Punkt Vorsorge.
Ach, Patientenverfügung
und sowas.
Ah, okay. Ja, mein Punkt 8 war eigentlich der im Klinikum, im ersten Klinikum noch mein fast schon Punkt 1 war. Mein Punkt 8 bei den wichtigsten Dingen nach einer Krebsdiagnose ist, sich über aktuelle Therapien und Studien informieren. Ich habe ja in den ersten Tagen und Wochen, jede Publikation und jede Studie irgendwie gelesen, die irgendwo mit der Art des Krebses, also ich habe dann Pleurakarzinose, Adenokarzinom und sowas alles eingegeben und habe dann dadurch auch viele Ärzte gefunden, weil ich immer gelesen habe, wer diese Publikation rausgebracht hat, aber habe natürlich auch alles verschlungen und konnte so auch irgendwie erkennen, dass die Krebstherapie sich sehr rasant bewegt. Mhm. Also ich sag mal, meine Oma ist 1999 gestorben. Bis so 2010, 2015 war das eigentlich immer noch die gleiche Behandlung, die meine Oma auch bekommen hat. Mhm. Aber so 2010, 2015, da hat man gemerkt, da geht es dann rasant, ne? Immuntherapie, TKIs, andere Bestrahlungsarten und. Also da gab es ziemlich viel und das hat mir eigentlich ziemlich viel Mut gemacht. Und ich habe gemerkt, dass Therapie, ja neue Therapien oder klinische Studien mir auch was bringen können. Also, ja. Dass ich, wenn ich da eingeschlossen bin, dass ich vielleicht ein Medikament, weiß ich, 5 Jahre vor dem Marktstart bekommen könnte und so mir was bringen kann. Also ich habe sehr früh diesen Ansatz von Versuchskaninchen verloren.
Ja. Ne? Insbesondere bei Erkrankungen, so wie wir sie haben, was im Grunde genommen mit einer Treibermutation. Da bist du sehr nah an der Forschung dran.
Du musst
nah an der Forschung dran sein, aber du kannst natürlich auch von neuester Forschung profitieren. Ja, genau. Also da bin ich ganz bei dir. Ist bei mir der Punkt Information auch noch weiter oben, will ich noch gar nicht weiter eingehen. Da bleib ich mal Top Secret hier.
Dann streiche ich mal meinen Punkt 8, Therapien und Studien.
Ja. Punkt 7, soll ich einfach weitermachen?
Ja, mach du mal, ja. Punkt 7.
Punkt 7 ist bei mir Dokumentation beziehungsweise Patientenakte. Ich habe, quasi, es ist ein Tipp, aber auch irgendwie was ich auch direkt lernen musste, mit jeder Untersuchung, egal ob es die erste Untersuchung ist, die zweite Untersuchung, irgendwann die weiteren Stagings, die ihr folgen, lasst euch eure Arztbriefe ausdrucken, lasst euch die CDs brennen und mitgeben, digitalisiert die Patientenakte zu Hause oder heftet das alles in einen Ordner, wie auch immer. Aber eine Dokumentation der eigenen Krankheits- oder Gesundheitsgeschichte, je nachdem, wie man es dann irgendwie bezeichnen will, eminent wichtig. Egal, wo man danach hingeht, aber auch für einen selber. Es ist wirklich von Bedeutung und kann wirklich den Prozess sehr beschleunigen. Ja. Einfach.
Also taucht bei mir gar nicht auf, weil ich es als, ich glaube, ich habe es als zu selbstverständlich.
Ja.
Aber gut, dass.
Aber es ist ein guter Punkt.
Das
oder?
Ist ein guter Punkt. Ja, gut, dass du es aufgenommen hast, weil ich habe ja von Anfang an meine Akte digitalisiert und auch, wie gesagt, da um die CDs gekämpft, wirklich.
Mhm.
Und auch wenn die Dame dann da vorne an der Rezeption im ersten Krankenhaus gesagt hat, ja, dann müssen wir aber 10 Cent pro Seite zahlen, habe ich gesagt, ja, dann Druck aus.
Manchmal muss man da hartnäckig bleiben.
Ja, genau. Und
das ist natürlich im Klinikalltag auch immer dann schwierig, wenn da, was weiß ich, wie viele Leute stehen und dann kommt noch irgendwie jemand mit Extrawünschen. Aber bleibt da wirklich hartnäckig. Es hilft euch und es hilft den anderen Ärzten, die ihr noch trefft.
Also ohne diese Digitalisierung,
ja,
glaube ich, hätte ich gar nicht so schnell die anderen Krankenhäuser erreicht.
Genau.
Also wäre das, glaube ich, über den Postweg, dann hätte ich die CDs, ich war noch im Krankenhaus, hätte ich irgendwie 10 CDs brennen müssen und die auch noch irgendwie dahin schicken. Mhm. Oder nee, ich glaube, dieses ausdrucken lassen, auch zum Beispiel die Radiologieberichte. Manche Krankenhäuser wollten gar keine CD, sondern die wollten erstmal zur ersten Zweitmeinungsbegutachtung hat denen der Radiologiebericht gereicht oder ausgereicht. Nee, absolut guter Punkt, André.
Geht immer davon aus, oder ich bin früher davon ausgegangen, dass dieser Austausch zwischen Kliniken, zwischen Ärzten schon viel weiter fortgeschritten ist, digitalisiert ist. Aber nein. Alles ist eine Insel. Ja. Also manchmal wird man auch positiv überrascht, aber gerade wenn es um eure Gesundheit geht und man irgendwie noch in so einem Universum gerade am Anfang unterwegs ist, wo vieles noch unklar ist, könnt ihr selber dazu beitragen, gewisse Prozesse zu beschleunigen oder halt für Klarheit zu sorgen. Und da hilft wirklich, einfach nur noch mal einmal vorne stehen zu bleiben, den Wunsch zu äußern, druckt mir bitte mal einmal den Arztbrief aus oder schickt ihn mir im Anschluss, wenn er fertiggestellt ist, zu und dann heftet ihr das ab oder, wie gesagt, digitalisiert das selber. Das ist wirklich, ein wichtiger Punkt.
Perfekt. Das war dein Punkt 7, ne?
7, genau.
Ja, dann komme ich zu meinem Punkt 7. Mein Punkt 7 ist Naturheilkunde und ergänzende Methoden kritisch hinterfragen. War ja ein erster Part, vielleicht erinnern sich die meisten an meine ersten Folgen, die zum Beispiel auch mit dem Wunderheiler und so weiter. Es kamen natürlich viele Bekannte auf einen zu, die gesagt haben, hier, du musst den ausprobieren, da ist jemand, der bespricht das oder der macht dann irgendwelche Atemübungen mit dir oder nehme das und das ein, weil du kriegst ja dann tausende Links geschickt, dass irgendwie, weiß ich was, Schafgabe hilft gegen Lungenkrebs und.
Ja, ja.
Ich rede da jetzt nicht über die Sachen, die ich mache, also die Akupunktur bei Doris oder ich sag mal Meditation an sich oder so, Hyperthermie mache ich auch, genau, das stelle ich gar nicht so in Frage. Was ich jetzt tatsächlich wirklich meine, sind ja irgendwelche dubiosen Dinge, wo dann gesagt wird, lass bitte die Medikamente weg oder also jetzt gerade den TKI würde ich nie weglassen.
Nee.
Oder nimm das und das, weil diese TKIs doch schon sehr stark auch beeinflusst werden können von Naturheilkunde. Ich sag mal jetzt Johanniskraut oder Grapefruit und so weiter. Ich nutze das, also will ich gar nicht sagen. Ich nehme natürlich auch Dinge ein, neben dem Tagristo, neben dem Osimertinib. Aber ich bespreche alles mit meinen Ärzten. Oder mit meinem Arzt, ich habe das ja so ein bisschen eingeteilt, jemand, den ich frage, wie denn so die Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen sind. Und da kann man auch, ich glaube, der Krebsinformationsdienst hat einen Chat. Und muss man auch sagen, wir beide nutzen sehr viel Chat-GPT.
Das ist auch ein guter Tipp tatsächlich.
Ist auch ein guter Tipp.
Muss man auch hinterfragen natürlich. Ja, aber für eine Ersteinordnung kann man das schon mal ganz gut nutzen.
Ja, wenn ChatGPT schon sagt Alarm, 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 dann kann man nochmal den Arzt sagen, man hat das und das gefunden. Was ich auch sagen muss, meine Ärzte und ich, wir lernen auch zusammen. Oder auch mein Arzt und ich. Wenn man gesagt hat, ja, hier, aber in dem amerikanischen Beipackzettel steht drin, das und das sollst du meiden.
Ja.
Und sie dann sagt, hä, das ist ja ulkig.
Ja.
Im Deutschen nicht. Und man bespricht das so ein bisschen.
Aber es ist ein Punkt, den ich zum Beispiel gar nicht habe. Ich habe also auch nicht so eine Erfahrung gemacht wie du am Anfang. Unterstreiche ich aber auch, absolut wichtig, gewisse Methodiken oder Behandlungsmethoden oder Versprechen auf Heilung zu hinterfragen. Natürlich greift man als Krebspatient, der solch eine Diagnose auch gerade am Anfang bekommt, das ist ein Schock für einen selber, für die Familie. Man ist mit dem Lebensende oder mit dem Risiko zumindest konfrontiert und man will natürlich nach jedem Strohhalm greifen, aber wenn da halt irgendwie ein Schamane irgendwie verspricht, tanze dreimal rückwärts ums Feuer und klatsch in die Hände und dann ist alles wieder gut und lass alle Medikamente weg, dann
ein bisschen Vorsicht,
muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Und positiv, also ich nehme ja viel oder mache viel Naturheilkunde und auch diese Akupunktur ist ja auch einmal die Woche.
Ja.
Das hat auch positive. Also man darf nicht erst verteufeln, aber zum Beispiel Akupunktur gegen diesen Rush, also dieses Osimertinib kann so Hautveränderungen machen, hat mir absolut geholfen. Also deswegen würde ich es nicht ganz verteufeln.
Da muss jeder natürlich seinen eigenen Weg finden. Ne? Man darf da halt auch jetzt nichts verteufeln, aber man muss tatsächlich wissenschaftsbasierte Ärzte oder Meinung und Therapien auf der einen Seite folgen und zulassen und dann für sich vielleicht komplementär ganzheitliche Wege als Zusatz finden. Und genau. Ja.
Und wenn man was einnimmt als nahrungsergänzendes Mittel, dann muss es wenigstens so sein, dass es dem Hauptmedikament nicht entgegenwirkt, sondern dass es unterstützt. Ja, das ist ja auch nochmal wieder vielleicht ein ganz guter, jetzt nach dem Punkt 7 zu sagen, das ist André und meine Meinung. Ne? Also das ist hier nicht, dass wieder welche ankommen und sagen, aber das und das.
Insbesondere was zusätzliche Methodiken angeht, da muss wirklich jeder für sich den besten Weg finden, was einem gut tut. Oder manchmal ist es ja Meditation und Therapie, weil ich gerade gesagt habe, dreimal ums Feuer tanzen. Wenn jemand sich damit wohlfühlt, dann gerne machen. Aber wenn man ein Medikament, wie bei uns in unseren Fällen, verschrieben bekommen hat, dann ums Feuer tanzen und trotzdem das Medikament
Genau. Ja, oder wir gehen ja gleich spazieren.
Ja.
Das ist ja unsere Meditation. Ja. Das habe ich jetzt unter Meditation genommen.
Ja.
Unsere Spaziergänge, die wir ja meistens getrennt voneinander machen, heute mal zusammen. Die sind ja unser unser Ritual, sage ich mal, einmal am Tag und dann auch möglichst irgendwie mit, ich sag mal, Wald und Wiese allein sein, ne? Genau, das ist vielleicht auch nicht was für jeden, aber für uns beide ist es halt was, ne?
Ja.
Also, ja, dann haben wir Punkt 7 abgehakt, dann kommen wir mal zu Punkt 6.
Ja.
Fang du mal an.
Punkt hatten wir grundsätzlich schon mit der psychischen Belastung und Bewältigung. Ich habe gerade was die Bewältigung angeht noch so ein paar Punkte zusätzlich mir aufgeschrieben. Das ist so ein bisschen vielleicht Tagebuch schreiben. Ich weiß, dass ich gerade am Anfang im Krankenhaus, als ich alleine da saß, das war natürlich auch noch Corona-Zeit, dadurch, dass man nicht genau wusste, also wir wussten schon, das ist Krebs und Metastasen in der ganzen Wirbelsäule und im Becken und dies und das und jenes. Aber man wusste nicht, woher der Krebs kommt. Also man fand den Primärtumor nicht. Und ja, das hat einfach so viel Unsicherheit noch ergeben. Und ja, dann wurde ich so ein bisschen abgeschirmt. Meine Frau hat mir dann was zu schreiben mitgebracht. Und ich habe einfach auch meine Gedanken dann so ein bisschen runtergeschrieben. Da waren dann auch so Sachen drin von bezüglich Abschied oder meine Ängste, meine Sorgen. Ich habe das irgendwann aufgehört. Aber ich weiß, dass mir das damals sehr gut getan hat. So. Oder man kann ja auch im Grunde genommen Briefe schreiben an keine Ahnung, vielleicht an meine Tochter oder habe jetzt das Familienhörbuch ja dann irgendwann im Laufe der Zeit aufgenommen. Alles, was im Grunde genommen der Psyche hilft, ich sag mal, Sachen auszusprechen oder in diesem Fall niederzuschreiben, und gewisse Sachen einfach rauszubekommen. So. Und das mir hat das sehr geholfen, gerade in den ersten Tagen, aber insbesondere auch Worte an meine Tochter irgendwie zu richten in Form des Familienhörbuchs, sich selber bewusst zu werden, was einem wichtig ist. Dabei hilft einem natürlich auch diese psycho-onkologische Beratung, aber einfach auch selber für sich Wege finden. Und das kann ja auch der Spaziergang sein, wo man dann für sich mal irgendwie die Gedanken ordnet oder dann halt niederschreibt. Auch da, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Aber für mich war es in den ersten Wochen tatsächlich so ein bisschen das Schreiben. Es war jetzt nicht liebes Tagebuch, aber einfach so stichpunktartig teilweise nur. Und das hat mir sehr geholfen. Ja. Und das Bewusstsein, wie gesagt, was einem wichtig ist und diese Dinge auch umzusetzen. Jeden Tag als ein Geschenk nehmen, ne? Weil
es ist schon so. Morgens aufzuwachen und ich sag mal, durchatmen zu können, das ist schon für mich ein Geschenk.
Ja, ich komme gerade aus diesem, du bist auf dem einen Tag, an dem einen Tag bist du noch gesund gewesen und an dem nächsten Tag bist du dann todkrank und dann kommt einem das erstmal nicht so als Geschenk vor.
Ja, ja.
Aber am Ende des Tages gilt es auch wieder für jeden, der auf der Erde wandert, dass man jeden Tag so genießen sollte, wie er ist. Und das Beste draus macht und sich abends ins Bett legt und sagt einfach, ich habe meine besten Freunde, meine beste Familie oder sonstige Leute getroffen, habe einfach das gemacht, was mir persönlich gut tut und habe den Tag genossen. So, das ist sehr wichtig.
Ja, das mit dem Aufschreiben habe ich nicht drin in meiner Top 10.
Mhm.
Also nur um mal wieder unsere Listen ein bisschen zu vergleichen. Ich habe aber tatsächlich auch angefangen, etwas aufzuschreiben, auch schon im Krankenhaus. Das war eine Word-Datei, die hieß Mein letztes Jahr. Weil ich tatsächlich auch, also ich habe mich wirklich so genannt, ich bin davon ausgegangen, dass es mein letztes Jahr oder meine letzten Monate sind. Mein letztes Jahr, doch, es war Oktober, die Diagnose und 3 bis 4 Monate hieß Weihnachten ist Sense, so in der Art. Naja, da ist aber dieser Podcast tatsächlich durch entstanden, weil ich es nicht hinbekommen habe zu schreiben. Also ich habe entdeckt, ich habe kein Talent zum Schreiben. Und Stefan, mit dem ich auch eine Freundesfolge gemacht hatte, hat dann diese Podcast-Variante empfohlen. Daher kam auch, wie gesagt, der Podcast dann ins Rollen, wo ich die ersten 3 Folgen mit Sarah dann ja aufgenommen habe und praktisch meine Mutter so als exklusive Hörerin gemacht habe. Deswegen würde ich, glaube ich, auch, also vielleicht ist das auch ein kleiner Tipp für die Zuhörer. Ich habe mir dein Familienhörbuch so als Vorbild genommen.
Mhm.
Ich glaube, diesen 1, 2, 3 Personen, denen ich unbedingt noch was sagen will, natürlich sind es ja besondere Personen, die einem Leben so begleitet haben und auch immer noch begleiten teilweise.
Was aufzunehmen?
Dass ich das aufzeichne als Video.
Ja.
Weil ich kann nicht gut schreiben.
Mhm.
Und ich denke, in der heutigen Welt, warum soll ich dann nur Ton aufnehmen, wenn ich, ich sag mal, selbst mit dem Handy irgendwas aufnehmen kann?
Ja.
Und das dann vielleicht irgendwo einbette in irgendeine Cloud oder einen USB-Stick, keine Ahnung, wie ich es mache, für diejenigen dann zurücklasse. Also das ist noch mein Plan. Wann ich das mache,
man schiebt das gerne auf.
Ich schiebe es allein, weil ich denke, wer weiß, was ich noch für Erfahrungen mache.
Ja, ja, ne? Habe ich auch. Aber da kann ich dir sagen, tatsächlich, der das Familienhörbuch jetzt schon aufgenommen hat, an meine Tochter gerichtet, aber natürlich auch so indirekt Familie, meine Frau und Co. Es ist so ein bisschen Last von den Schultern gefallen, weil man im Grunde genommen schon was aufgenommen hat. Man hat schon was im Kasten, was man quasi hinterlässt für die Leute. Und,
ist beruhigt dich?
Ja, sehr. Auf jeden Fall. Und alles Weitere, das genießen wir zusammen jeden Tag, da kommen wir wieder drauf.
Ja.
Und ich habe ja jetzt immer noch die Möglichkeit, weitere Erlebnisse in einem eigenen Format wieder aufzunehmen.
Ja.
Also mir persönlich hat das eine große Last genommen, irgendwie dahingehend, was hinterlasse ich meiner Tochter insbesondere, welche Geschichten, meine Geschichte. Ja, irgendwie was mitzugeben.
Ja, und das bei mir, also denke ich gerade dran, dass ich den Personen, denen ich noch was sagen will, oder der Person, dass das auch auf jeden Fall geschieht.
Ja.
Ne? Das kann einen beruhigen. Ja, cool, da muss ich, aber das ist wieder, das läuft so konträr zu meinem Gedanken, dass ich nicht in dieses Loch will mit dem Tod beschäftigen.
Ja.
Das ist so ein bisschen bei mir vielleicht noch das, wo ich dran arbeiten muss.
Du hast aber auch schon was Tolles mit diesem Podcast geschaffen, will ich ja auch nochmal sagen, weil dieser Übergang dann, den du gerade beschrieben hast, dann aus dieser Datei, ich kann nicht schreiben, dann gehe ich ins Sprechen und dann halt das Format, dann erst an deine Mutter gerichtet, dann doch irgendwie viele Leute erreicht, unter anderem ja auch mich, aber auch viele andere unserer Hörer und damit hast du schon was geschaffen, was viele Leute immer mit dir verbinden werden. Und ich sehe gerade, wir sind jetzt mit unseren Punkten 6 durch. Und ich denke hier.
Ich habe meinen 6 noch nicht genannt.
Okay, alles klar. Dann machen wir es. Schnitt, Schnitt.
Ja, komme ich mal zu meinem Punkt 6. Mein Punkt 6 heißt realistische, aber positive Mindset-Strategien entwickeln. Ja. Also eine meiner, glaube ich, stärksten,
Eigenschaften.
Skills, Eigenschaften, ist tatsächlich dieses positive Mindset.
Ja.
Was ja, wir haben ja eben einen Punkt von dir gehabt, wo du gesagt hast, mit dem Tod beschäftigen, bei mir gar nicht stattfindet.
Durch diesen Punkt.
Also mein Punkt 6 ist tatsächlich entweder kämpfen oder akzeptieren.
Ja.
Jeder geht anders mit der Diagnose um. Wichtig ist, Strategien zu finden, die einem selbst gut tun.
Mhm.
Und bei mir ist es tatsächlich so, das irgendwie ja sehr kämpferisch anzugehen.
Und das ja auch von Anfang an.
Ja, also die erste Nacht nicht, ja, aber ab dann ist tatsächlich heute auch so. Also wenn jetzt ein Rezidiv kommt, also wenn Progress, wenn der Krebs wieder wächst, dann heißt es für mich Rebiopsie, nochmal schauen, gucken, welche Optionen gehen. Also es ist dann nicht wirklich so, dass ich sage, Kopf in den Sand, also sage ich heute.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe einen Plan, der sagt, Ich rufe den an, dann muss ich dahin, Gewebe abgeben, die untersuchen das und dann unterhalte ich mich mit dem und dem, welche Therapie nun kommt oder was wir tun.
Ja.
Und dieses positive Mindset hat mir, glaube ich, auf gut Deutsch den Hintern gerettet. Also vom ersten Krankenhaus wegzukommen und zu sagen, nee, Leute, ihr habt hier nicht die richtige Fachkompetenz für mich, ich muss noch mal weitergehen. Ne? Ja.
Egal wie schwer der Weg ist, den Kopf nicht in den Sand stecken tatsächlich. Ne?
Also das ist mein Top 6.
Ja. Sehe ich bei dir auch vollkommen, sehe ich eigentlich bei mir auch und wünsche ich auch jedem. Nicht jedem fällt das so einfach, so konsequent zu bleiben, so wie du in diesem Punkt. So. Einfach immer nur geradeaus und weiter marschieren und Leute aufklären und ja, weiter. Und also kann ich absolut unterschreiben, finde ich auch gut und ich versuche mir da auch immer eine Scheibe von dir abzuschneiden, wenn man gerade mal so eine Phase hat, wo man vielleicht mit besonderen Sorgen konfrontiert ist und dann schon denkt, eigentlich jetzt bei meiner Therapie war es ja der Fall, endet das vermeintliche Versprechen, progressionsfrei zu bleiben über ein paar Jahre, endet das doch schon früher und damit diesem ja, mit diesem Verlust, sage ich mal. Mhm. Das ist ja eigentlich kein Verlust. Erstmal ist es ein Gewinn, weil ich überhaupt noch hier sein darf mit dieser Lebensqualität. Aber mit dem Versprechensverlust, so lange progressionsfrei zu bleiben, damit erstmal umzugehen und trotzdem positiv zu bleiben, das kostet mich manchmal mal so 1-2 Tage oder Gespräche auch. Und da dann einfach zu sagen, nein, das ist jetzt so und es gibt noch genügend andere Wege und wir rocken das schon. Das ist das richtige Mindset, da hast du recht.
Ja, und das ist vielleicht dann auch der Zeitpunkt mit Unterstützern oder auch mit psychologischer Hilfe. Wenn irgendwas kommt, hatte ich ja auch schon irgendwelche Tiefschläge, die so tief gegangen sind, dass du dann Hilfe brauchst, dann die auch anzunehmen. Ne? Das ist ja auch eine Art von Kämpfen. Also, dass man sagt, nee, ich rufe da an und mache einen Termin und lass mich beraten oder lad ein Teil meiner Sorgen dort ab. Das ist tatsächlich vielleicht auch eine Art Kampfmodus. Ja, dann würden wir jetzt zu den Top 5 rutschen, ne?
Ja.
Und aber ich glaube, da machen wir
einen kleinen Cut und die Top 5 kommt dann in der nächsten Folge. In der 50. Folge dann.
Ja, krass, ne? Ja. 50 Folgen. Also, ja, muss man auch sagen, ich habe ja in der ersten Zeit, wo Sarah und ich die ersten 3 Folgen aufgenommen haben, ich habe gedacht, es bleibt bei 3, muss ich dir ehrlich sagen. Und dass es jetzt 50 werden, zeigt ja auch irgendwie, wir bringen alle 2 Wochen eine Folge raus.
Ja.
Heißt ja auch,
was da alles geschaffen wurde, wie viel,
wie viel Zeit wie viel ich schon Inhalt, lebe, ne?
Ja, wie lange du schon hier bist.
Ja.
Hättest du dir nie träumen lassen, hätte ich mir auch nie erträumen lassen, mit so einer Regelmäßigkeit hier Podcasts aufzunehmen. Ja. Aber es macht Freude und die Resonanz ist gut.
Es lohnt sich auf jeden Fall, ja.
Genau, man merkt immer wieder auch an individuellen Fällen, entweder bei uns, aber auch bei anderen, dass es sich lohnt, weiter aufzuklären. Und
es kommt immer jemand wieder um die Ecke, der sagt, boah, durch den Podcast habe ich jetzt, weiß ich, das Klinikum gewechselt oder habe ich nochmal eine andere Therapie bekommen und. Also es hört nicht auf, dass ich sag mal, dieser Motivationsschub von außen nochmal wieder uns antriggert und sagt,
nochmal weitermachen.
Ja, selbst wenn wir sagen jetzt, Geburtstag, ne, lass mal ausfallen und so, dann sind diese Nachrichten, die wir bekommen, dann immer noch ein Punkt, wo wir sagen, ach komm.
Und wenn nur einer Person weitergeholfen werden kann, dann hat sich schon gelohnt.
Ja, das definitiv.
Ja,
dann verabschieden wir uns und sehen uns in 2 Wochen wieder.
Jo, alles klar, bis dann.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.